Wir machen heute eine sehr ausführliche Bibelarbeit, also Bibeln raus oder Bibeln auftippen oder beim Nachbarn mit reinspitzeln. Johannes Kapitel 5 starten wir und wir werden, nicht erschrecken, mehrere Kapitel uns anschauen. Okay? Die Predigt geht nicht 3 Stunden, es sei denn, der Geist fesselt euch auf die Sitze. Wir lesen Johannes Evangelium ab Kapitel 5, Vers 17. Und Johannes Evangelium ist ein Evangelium, das sehr heraussticht unter den anderen. Also wenn ihr mal eure Bibel ordentlich gelesen habt, dann werdet ihr gemerkt haben, okay, Matthäus hat man dann gelesen, dann denkt man, oh cool, jetzt kommt noch ein Evangelium, Markus, wird bestimmt total anders und spannend. Kommt fast genau das Gleiche, dann denkt man sich, okay, aber Lukas. Und Lukas ist genau das Gleiche, nur sehr viel ausführlicher. Und dann, okay, also die erzählen alle so ungefähr das Gleiche. Und dann kommt Johannes. Und Johannes, der erzählt wirklich was ganz anderes. Ja, der nimmt ganz andere Geschichten, ganz andere Begebenheiten. Woran liegt das? Naja, zunächst einmal, die ersten 3 Evangelien nennen sich die synoptischen Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas, die haben wohl voneinander ein bisschen abgeschrieben. Also die kannten vermutlich eine Urquelle plus Markus, das waren so die ältesten Evangelien. Und Matthäus und Lukas haben sich halt bedient und haben gesagt, ah ja, das hat der sich gut gemerkt, das nehme ich auch, ja, plus meine Sachen, ja, und dann hat man das quasi zusammengefügt. Johannes kam ein bisschen später, Johannes ist das späteste Evangelium und jedes dieser Evangelien hat einen Sinn und Zweck und eine Adressatenschaft. Bei Lukas lesen wir das sogar, da gibt es einen direkten Adressaten, Theophilus, dem er das alles mitteilen möchte. Lukas möchte darstellen, wie der Mensch Jesus ist. Ja? Matthäus möchte darstellen, dass Jesus der Messias ist. Deswegen sind Matthäus ganz, 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 ganz viele Zitate aus dem Alten Testament. In den anderen Evangelien nicht. Markus stellt Jesus da als den Diener. Deswegen sind in Markus ganz viele Wunder. Und Johannes ergänzt einen Punkt, der fehlt. Und das ist, Jesus ist Gott. Deswegen startet Johannes ja auch so ganz komisch. Die anderen Evangelien, die gehen so ganz vernünftig vor. Da wurde Jesus geboren und dann ist er aufgewachsen. Und Johannes, der fängt so ganz kosmisch an. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. In archeno logos, keo logos, in proston theon. Und so ganz mystisch. Johannes möchte darstellen, wir reden hier nicht über einen Menschen, der einfach nur geboren wurde und der dann ein besonderes Privileg hatte, sondern dieser Jesus hat einen himmlischen Ursprung. Das möchte Johannes darstellen. Und deswegen sind in Johannes ganz viele Reden von Jesus zu finden, die seinen Selbstanspruch darstellen. Also wenn man mit Leuten redet, die immer wissen wollen, ja, wo sagt denn Jesus, dass er Gott ist? Also es gibt erstmal viele Bibelstellen, in denen steht, dass Jesus Gott ist. Wenn man sich die frühe Kirchengeschichte anschaut, dann ist völlig klar, dass Jesus als Gott verehrt wurde. Ist völlig klar. Die Zeugen Jehovas wollen immer was anderes erzählen, die liegen aber einfach falsch, die haben die Kirchengeschichte nicht genug studiert und die haben ihre Bibel abgeändert, die haben so ein paar kleine Sachen verändert, damit es für sie reinpasst. Die Bibel sagt klar, Jesus ist Gott, völlig klar. Und die frühen Christen haben das genauso verstanden. Es gibt eine sehr interessante Spottschrift, eine der frühesten Aufschriften über Anbetung von Jesus kommt nicht von einem Christen, sondern von einem Römer oder von einem Bürger in der römischen Provinz, der eine Zeichnung angefertigt hat auf einem Stein. Ja? Und zwar verspottet er einen Kollegen von sich oder einen Bekannten, der Christ ist. Und in dieser Zeichnung ist ein Esel an ein Kreuz geheftet. Okay? Und darunter ist so ein Strichmännchen eingezeichnet, der vor dem kniet. Okay? Und dann hat er darunter geschrieben, der Kumpel von ihm, haha, der betet seinen Gott an. Also es war klar, die frühen Christen haben Jesus angebetet. Der hat natürlich dann aus Jesus einen Esel gemacht, weil er ihn halt verspotten wollte. Aber es war völlig klar, die frühen Christen haben Jesus angebetet. Und Jesus selber macht das deutlich im Johannesevangelium, was sein Anspruch ist. Und das möchte ich heute mit euch ein bisschen durchgehen. Besonders die Kapitel 5 bis 8 sind dabei entscheidend. Wir werden jetzt ausgewählte Stellen aus diesen Kapiteln uns anschauen. Mit der Frage, warum sollte man Jesus glauben? Das ist die Frage. Das war die Frage, die schon die Menschen damals gestellt haben. Ich meine, da läuft jemand rum, der aus irgendeiner Provinz kommt und sagt, ich habe die Wahrheit. Und die Leute sagen zu Recht, gib uns einen Grund, warum wir dir glauben sollten. Wenn ihr mit Leuten über Jesus sprecht und wenn ihr Leuten klar machen wollt, warum man an Jesus glauben sollte, dann sage ich euch eines, es reicht nicht, dass man sagt, ja, das fühlt sich gut an. Es reicht nicht. Es reicht auch nicht zu sagen, ich habe da eine ganz tolle Sache erlebt. Ich sage euch eines, Buddhisten erleben auch Sachen. Hinduisten erleben auch Sachen. Muslime erleben auch Sachen. Und für die fühlt sich das auch gut an. Geht in irgendeine Religion und die Leute werden euch Geschichten erzählen, wo sie ganz tolle Dinge erlebt haben. Geht zu Esoterikern, da geht es nur noch um gute Gefühle, ja, und um Erlebnisse. Das ist ja die einzige Basis. Ich meine, so wirklich Grundlagen haben die ja nicht, außer ich fühle etwas und es fühlt sich toll an. Das heißt, diese Basis alleine genügt nicht zu sagen, ja, du sollst an Jesus glauben, weil fühlt sich toll an. Unsere Gesellschaft, wir haben es vorher schon in der Einleitung gehabt, ist eine Informationsgesellschaft. Und Leute sagen zu Recht, gib mir eine Information, warum ich das machen sollte. Gib mir einen Grund. Gib mir einen Grund, warum ich deine Religion annehmen sollte. Gib mir einen Grund, warum ich an Jesus glauben sollte. Ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einer Muslima. Ich evangelisiere gerade sehr, sehr viel online und habe mit der gesprochen. Und für Muslime ist es so, wenn die den Islam verlassen, das ist Kufra, und Kufra heißt Unglaube, Abwendung vom Islam, darauf steht laut der Scharia die Todesstrafe. Das heißt, ein Muslim, der sich abwendet von Allah und vom Islam und vom Koran, je nachdem, in welchem Umfeld er aufwächst, dem droht tatsächlich Gefahr. Die meisten werden von ihrer Familie verstoßen, anderen droht noch mehr. Glaubt ihr wirklich, es genügt zu sagen, ach komm, probier's doch mal aus. Nur einmal ausprobieren. Ne, so für eine Woche. Das werden die nicht machen, wenn du ihnen nicht einen Grund gibst, zu sagen, glaube an Jesus. Und ich glaube, der einzige Grund, der bei allen Menschen funktioniert, ist, du musst ihnen Jesus präsentieren. Du musst ihnen Jesus zeigen, wer er ist. Und dieses Licht, das Jesus selber ist, hat eine Kraft und Anziehung, die das Innerste des Menschen trifft. Dann werden Menschen Jesus folgen. Wenn sie sehen, wer Jesus ist, dann werden sie ihm folgen. Der Rückschluss ist, wenn nicht so viele Menschen Jesus folgen, und darauf ruhen wir uns ja manchmal aus, ne, weil wir sagen, naja, es sind ja auch nur wenige, die den Weg des Lebens finden und na, die Menschen wollen alle nicht. Ich sage euch eines, die Menschen wollen. Das ist meine Erfahrung. Ich rede viel mit Menschen. Die Menschen wollen Jesus. Wisst ihr, was die Menschen nicht wollen? Einen falschen Jesus. Die Menschen wollen den wahren Jesus, weil er das ist, was sie eigentlich in ihrem tiefsten Herzen suchen. Was sie nicht wollen, ist ein Jesus, den wir vielleicht präsentieren als einen verbohrten, streitsüchtigen, banalen Jesus. Die Menschen werden an unserem Leben erkennen, wer Jesus ist. Du kannst ihnen von Jesus erzählen, ja. Sie werden es mit deinem Leben vergleichen. Und deswegen ist es sehr wichtig, und das mache ich als Einleitung einfach für diese Predigt, deswegen ist es sehr wichtig, dass wir Jesus ernst nehmen. Dass wir tatsächlich selber verstehen, wer Jesus ist und wer er auch nicht ist. Und dass wir dann den größten Wunsch in unserem Leben entwickeln, zu werden wie er. Dass wir werden wie Jesus. Nur so wirst du Menschen zu Jesus bringen. Und jetzt schauen wir uns an, was Jesus ihnen für einen Grund gab. Bevor man an eine Bibelstelle reingeht, schaut man sich den Kontext an. Also was passiert davor, was passiert danach? Was passiert davor? Jesus fängt an zu heilen. Das sehen wir in allen Evangelien. Und das ist ja auch der Grund, warum Menschen anfangen, ihm zu folgen. Es gibt zwei Gründe am Anfang, warum Menschen Jesus folgen. Das eine ist seine Rede, das zweite ist seine Wunder. Und Jesus fängt an, Wunder zu tun. Er heilt zum Beispiel den Sohn eines königlichen Beamten oder einen Kranken an einem Teich, in Bethesda. Und die Leute sehen das und fangen an, sich Fragen zu stellen. Wie macht er das? Warum macht er das? Und aus welcher Autorität macht er das? Und wenn wir uns dann umschauen in Kapitel 8, nach dieser langen Rede von Jesus, dann sehen wir in Kapitel 9, der macht da genauso weiter. Ja, also Kapitel 9, er heilt einen Blindgeborenen und so weiter und so fort. Das heißt, der Rahmen von dem Ganzen ist, Jesus präsentiert seine Göttlichkeit durch Wunder. Und Leute fragen jetzt, okay, in welcher Autorität machst du das? Wir lesen mal ab Kapitel 5, Vers 17. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Also schon hier gleich sehen wir sofort den Anspruch von Jesus. Jesus ist nicht einfach nur irgendein Prophet. Er ist nicht nur irgendein Kumpel. Er ist nicht nur ein Mensch. Jesus macht sich selbst Gott gleich. Jesus sagt, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Warum sagt das Jesus? Jesus sagt das, weil der erste Grund, an Jesus zu glauben, die Werke sind. Ich habe es eben schon gesagt. Das war die Initiative von Jesus. Er fing an, Wunder zu tun. Und wenn wir das auf uns münzen, dann glaube ich, ist das ebenfalls eine Initiative, warum Menschen an Jesus glauben. Menschen werden nicht zuerst auf deine Worte hören. Wisst ihr was? Wir haben so viele Prediger in der Welt. Ich meine, YouTube ist voll mit Leuten, die irgendwas vermarkten. Das Internet ist voll mit Leuten, die dir irgendwas verkaufen wollen. Glaub mir, niemand hört dir zu. Niemand interessiert sich dafür. Es sei denn, du hast mit deinem Leben etwas vorzuweisen, was außergewöhnlich ist. Wisst ihr, was außergewöhnlich ist in dieser Welt? Menschen zuzuhören. Das ist außergewöhnlich. Jeder will reden, keiner will zuhören. Höre Menschen zu, dann tust du etwas Außergewöhnliches. Selbstlose Liebe zu zeigen, ohne es anderen zu erzählen, ist außergewöhnlich. Viele Menschen tun große und tolle Dinge, aber sie vermarkten es auch sehr schnell. Sie stellen sich selbst dann als gute Menschen dar. Tue Dinge, die niemand weiß, die dir selbst nicht dienen und einem anderen helfen. Und du wirst etwas Außergewöhnliches tun. Wir müssen den Maßstab von Jesus wieder ernst nehmen. Er sagt, liebe deine Feinde, tu Gutes denen, die dich hassen, segne die, die dich verfluchen. Ich sage es immer wieder, das ist nicht das Ziel, es ist die Basis. Das ist nicht irgendein Ziel, das ich irgendwann mal erreicht haben möchte. Jesus sagt, damit fängt die Nachfolge an. Damit geht es erst los. Warum ist das fair? Weil das alles Dinge sind, die du einfach tun kannst. Du kannst jemanden segnen, das kannst du tun. Du brauchst nicht erst irgendwie dieses große Gefühl in deinem Herzen. So, oh, aber wenn ich jetzt ganz, ganz viel Liebe fühle, dann segne ich meinen Feind. Nee. Wisst ihr, was Jesus vor seiner Hinrichtung gefühlt hat? Angst. Maßgeblich. Er geht in den Garten, er betet zu seinem Vater. Und er hat furchtbare Angst. Der ging nicht in den Garten und sagte, Vater, ich habe so eine Liebe für alle Menschen. Ich freue mich so auf das, was jetzt kommt. Er sagt, ich habe Angst. Hat er es trotzdem gemacht? Ja. Er hat es einfach getan. Der Maßstab von Jesus ist fair. Weil Jesus sagt, du kannst Dinge einfach tun. Natürlich musst du sie dazu glauben, jedenfalls ein Stück weit, sonst wirst du sie nicht tun. Aber das sind Dinge, die du tun kannst und die etwas repräsentieren, was über dieser Welt steht. Ein Gesetz, das stärker ist als das Gesetz dieser Welt. Und das Wesen von Jesus zeigt. Jesus selber nennt dann später 3 maßgebliche Werke, die er tut. Ja, das ist jetzt nicht, was wir tun, sondern was Jesus tut. 3 Werke, an denen man erkennen kann, dass Jesus tatsächlich Gott ist und dass er tatsächlich vom Vater gesandt wurde. Vers 26. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst aus tun, wie ich höre, so richtig. Mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. In Kapitel 6, Vers 40 wiederholt er das nochmal, wo er sagt, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. 3 Werke kommen hier zutage, die den Göttlichkeitsanspruch von Jesus darstellen. Erstens, die Auferstehung der Toten. Durch Jesus haben die Toten die Möglichkeit, von den Toten aufzustehen. Zweitens, er verleiht Leben. Drittens, er richtet. Was sehr interessant ist zum Beispiel im Islam. Der Islam kennt Jesus. Bei ihm, also im Koran heißt Jesus Isa. Isa ibn Maryam. Und in Sure ibn Maryam, Sure 19, wird beschrieben, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde. In Sure 19 steht, Jesus ist das Wort Gottes, so wie Johannes 1 es auch sagt. In Koran steht, dass die Worte von Jesus von Gott kommen und dass Allah sie bestätigt. Und es steht sogar drin, dass Jesus wiederkommen wird, um die Welt zu richten. Und das finde ich hochinteressant. Und dann frage ich immer Muslime, versuche immer so ein bisschen natürlich sie in Schwierigkeiten zu verwickeln, damit sie sehen, wie lückenhaft ihre eigene Weltanschauung ist. Und ich frage sie oft, wer darf richten in dieser Welt? Dann sagen sie mir, Allah. Es gibt nur einen, der richten darf. Das ist Gott. Dann sage ich, ach, das ist aber interessant. Steht nicht im Koran, dass Jesus wiederkommen wird, um zu richten? Aber Jesus ist doch nur ein Prophet. Warum darf er dann richten? Wir müssen verstehen, dass das damals genauso galt. Wenn Jesus sagt, mein Vater hat mir die Fähigkeit gegeben zu richten, das ist Blasphemie. Es gibt nur einen, der richten darf, das ist Gott. Deswegen ist die Bibel auch so scharf in dem Punkt und auch Jesus selber, wenn wir einander richten. Wenn wir einander richten, schmeißen wir uns selbst in die Hölle, sagt die Bibel. Das ist keine Übertreibung. Römer 2 sagt, wenn du rumläufst und dein Ziel ist, andere Menschen zu verurteilen, herauszufinden, was die Fehler anderer Menschen sind und sie zu richten und zu verurteilen, dann sagt Römer 2, der andere kann Gnade empfangen, du aber nicht mehr, weil du dich selbst gerichtet hast. Du richtest dich selbst durch ein Gesetz, das eigentlich dir von Jesus genommen wurde. Das heißt nicht, dass wir uns nicht berichtigen, ja? Versteht mich nicht falsch. Wir sollen nicht den Mund halten und es geht nur um mich. Ich schaue nicht. Nee, natürlich müssen wir unseren Mund aufmachen, wenn Ungerechtigkeit geschieht, zum Beispiel in dieser Welt. Die Frage ist aber, was ist das Ziel deines Herzens? Bist du wirklich für den anderen oder bist du für dich selbst? Das ist eine ganz direkte Frage. Wenn du andere Menschen zurechtweist, bist du wirklich für den anderen oder bist du eigentlich in deinen Gedanken gegen den anderen? Liebst du den anderen oder bist du zornig auf den anderen? Wir haben kein Recht, zornig zu sein. Gott hat das Recht, zornig zu sein und er hat dieses Recht auf Jesus gelegt. Die Bibel selber sagt, selbst wenn wir mal zürnen, müssen wir aufpassen, uns nicht zu versündigen. Also wir sollen sehr vorsichtig sein, mit unseren Gedanken und Worten, in dem, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Je mehr ich mit Leuten rede, die Jesus nicht kennen, desto entspannter werde ich bei diesem Thema. Ganz ehrlich, die Sünde wurde bezahlt durch Jesus. Die Sünde ist nicht das größte Problem. Dieses Problem ist relativ schnell lösbar, wenn die Menschen Jesus kennenlernen. Das größte Problem, auch Johannes 3 sagt das schon, ein paar Kapitel weiter vorne. Jesus sagt nicht, das größte Problem ist die Sünde. Was ist das Gericht, das Jesus bringt? Wie sieht dieses Gericht aus? Der Glaube entscheidet das Gericht. Jesus sagt, wer an den eingeborenen Sohn Gottes glaubt, kommt nicht ins Gericht. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Das Problem ist nicht, dass wir Menschen ihre Sünden sagen müssen. Das Problem ist, dass die Menschen Jesus nicht kennen. Wenn du ihnen 10 Sünden auflistest und ihnen nicht Jesus zeigst, gehen sie noch ärger verloren als davor. Aber wenn du ihnen Jesus zeigen kannst, dann wird der Heilige Geist kommen. Und die Bibel sagt, der Heilige Geist wird die Welt über ihre Sünde aufdecken. Der Heilige Geist deckt die Sünde auf. Du zeigst Jesus. Das ist deine Aufgabe. Du zeigst Jesus. Natürlich geht es darum zu zeigen, dass es Sünde gibt. Aber wisst ihr, wie ich das mache mit Leuten? Ich zeige meine Sünde. Wenn ich mit Leuten über Sünde spreche, dann erzähle ich ihnen von meiner Sünde und frage sie dann, hast du ein ähnliches Problem? Und dann sagen sie, ja. Und dann sage ich, dann haben wir beide ein Problem. Aber ich gehe von mir aus. In Vers 23, wenn wir nochmal weiter vorne gucken, Johannes 5, 23, kommt die Folge. Und ihr werdet gleich sehen, dass das ein Muster ist in diesen Kapiteln. Okay? Also, die Werke von Jesus, das ist der erste Punkt, die Werke von Jesus zeigen, er hat einen Göttlichkeitsanspruch. Er sagt, ich tue Wunder, diese Werke tue ich nur, weil der Vater sie tut. Und der Vater hat mir noch mehr Werke gegeben. Ich werde euch auferstehen lassen, ich werde euch Leben schenken, ich werde euch richten. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wir müssen uns da reinversetzen, Leute, in diese Zeit. Laut den Juden gibt es nur einen Gott in einer Welt, die 1000 Götter präsentiert. Also einen wahren Gott. Selbst Jesus sagt, es gibt viele Götter, aber es gibt nur einen wahren Gott. Und dieser ist Yahweh. Der Gott, den die Juden kennen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, wer mich nicht ehrt, der ehrt auch Yahweh nicht. Boah, das ist mal ein Anspruch, oder? Das ist mal ein Anspruch. Mehr Blasphemie geht gar nicht für die Juden. Ja? Das heißt, Jesus macht völlig klar, wenn wir ihn nicht ehren, und ich gehe jetzt mal auf diesen Punkt der Werke, wenn wir Jesus nicht mit unserem Leben ehren, wenn wir nicht handeln wie er, dann ehren wir Gott nicht mit unserem Leben. Das Problem ist nur, wenn wir Gott mit unserem Leben nicht ehren, haben wir unser Lebensziel verfehlt. Punkt. Gibt kein anderes Lebensziel. Gibt keinen anderen Sinn in diesem Leben. Wenn es nur darum ging, deine kleine feine Seele in den Himmel zu bringen, dann könnte Gott dich einfach wegnehmen, sobald du dich bekehrt hast. Dann könnte er sagen, ich töte jeden Christen, sobald er sein Amen gesprochen hat. Bums, herzlich willkommen im Himmel. Das macht er aber nicht, weil wir hier eine Aufgabe haben, nämlich der Welt Jesus zu zeigen. Das ist unsere Aufgabe. Und solange wir hier sind, sagt Gott offensichtlich, möchte er, dass noch mehr Menschen gerettet werden. Auch der 2. Petrusbrief sagt das, ne, wo dann gesagt wird, ja, wann kommt denn Jesus wieder? Ne? Und er sagt, der kommt schon, aber er will, dass möglichst viele gerettet werden. Deswegen kam er nicht so schnell. Deswegen kam er nicht nach 30 Jahren oder 40 Jahren. Er will, dass möglichst viele Menschen gerettet werden. Zweiter Punkt. Ab Vers 31. Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt. Und ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist, das er von mir bezeugt. Ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme das Zeugnis von einem Menschen nicht an, sondern ich sage das, damit ihr gerettet werdet. Jener war die brennende und scheinende Leuchte. Ihr aber wolltet euch nur eine Stunde an ihrem Schein erfreuen. Ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, noch seine Gestalt gesehen. Sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, denn ihr habt nicht geglaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, aber sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Okay. Der zweite Grund, warum man an Jesus glauben sollte, ist, weil Gott etwas über seinen Sohn aussagt. Viele Menschen in dieser Welt glauben an Gott. Ja, also eine neueste Studie, Pew Research Center, hat eine weltweite Studie gemacht, 35 Länder, ne, hat die Frage gestellt, glaubst du an Gott, Götter oder etwas Göttliches? Was glaubt ihr, wie viel Prozent der Menschen glauben an etwas Göttliches? 70, 80, 90? 83% der Menschen weltweit glauben an was Göttliches. Das ist doch super. Erstmal eine super Basis. Und jetzt sehen wir, dass Jesus sagt, okay, dieser Gott, an den du glaubst, ja, die Juden jedenfalls, auch beim Islam, ne, habe ich vorher schon gesagt, auch Allah sagt Dinge aus über seinen Propheten Isa. Gott sagt etwas über Jesus. Und Jesus sagt, wenn ich von mir selber Zeugnis gebe, dann ist das nichts wert. Wir werden nachher sehen, dass das ganz interessant wird, weil er das dann doch macht. Aber er sagt, ich darf das, ihr dürft das nicht. Aber er sagt generell, wenn jemand von sich selbst Zeugnis gibt, ist das nichts wert. Über mich selbst kann ich alles Mögliche aussagen. In Kapitel 7, Vers 18 wiederholt er das nochmal. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Das ist ein super Punkt. Wenn wir uns selber immer darauf ausruhen, zu sagen, wir sind Christen. Ich bin ja Christ. Ich folge Jesus. Dann gebe ich von mir selbst Zeugnis. Gibt es auch andere Menschen, die sagen würden, boah, der folgt Jesus. Boah, die folgt Jesus. Das ist was wert. Wenn ich von mir selbst sage, ja, ich bin ein richtig guter Christ, ne? Ich lese meine Bibel, habe sie schon dreimal rückwärts auf Altgriechisch durchgelesen. Okay. Gibt es Menschen an deinem Arbeitsplatz, die sagen würden, der ist zwar komisch religiös und so und ich verstehe nicht ganz, aber der ist echt ein guter Mitarbeiter. Der geht gut mit Kunden um. Der geht gut mit seinen Kollegen um. Wenn der kommt, dann erhält sich der Raum. Gibt es Leute, die das über dich aussagen? Wir sollen nicht das Ziel haben, A-Kriecher zu werden in unserem Leben. Darum geht es nicht. Wir sollen nicht Kompliment-Fishing gehen. Ja? Aber wenn niemand etwas über unser Leben aussagt und wir immer uns selbst bestätigen müssen, ja, aber ich bin ein Christ, ne? Also nur, dass ich es darstelle. Was ist das wert? Es ist nichts wert, sagt Jesus. Nichts. Wenn ein anderer Zeugnis ablegt, dann bekommt das einen Wert. Und Jesus sagt, es gibt einen anderen, der über mich Zeugnis abgelegt hat. Und, naja, Johannes, ja, aber er sagt, okay, Johannes ist ein Mensch, da könntet ihr argumentieren. Johannes hat das nicht gemacht für mich, Johannes hat das gemacht für euch. Und dann sagt er in Vers 36, der Vater gibt Zeugnis von mir. Und das sehen wir schon in der Taufe des Johannes, wo die Stimme des Vaters vom Himmel kommt. Das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Jesus ließ sich bestätigen von Gott selber. Er hat gesagt, okay, du gibst mir die Werke, die tue ich. Aber Gott selber hat auch gesprochen. Er hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und in Vers 44 lesen wir dann, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Also sie sagen, ja, hier, ne, wir gegenseitig bestätigen uns. Und er sagt, wie? Das ist dann was wert? Aber wenn Gott etwas sagt, ist das nichts wert? Drehen wir den Spieß mal um. Es gibt viele Christen, die sich ihrer Identität nicht im Klaren sind. Warum? Weil Menschen etwas über dein Leben aussagen. Was ich vorher sagen wollte, ist nicht, dass Menschen über dein Leben bestimmen, wer du bist. Menschen können bestätigen, dass da etwas in deinem Leben ist. Aber Menschen entscheiden nicht, wer du bist. Manche von uns leben aber so, als würden Menschen entscheiden, wer wir sind. Und hier müssen wir ganz da zurückgehen zu sagen, nicht ich bestätige mich, nicht die Menschen bestätigen mich, sondern schlussendlich bestätigt mich mein Gott. Wenn Gott über mich sagt, ich bin sein Kind, dann gilt das. Auch wenn jemand anders mir das ausreden möchte. Wenn Gott über mich sagt, ich liebe dich, dann gilt diese Liebe, auch wenn 10 andere Menschen sagen, ich liebe dich nicht. Schlussendlich, wenn wir am Ende unseren letzten Atemzug tun, wird nicht entscheidend sein, was andere Menschen gesagt haben, sondern am Ende wird entscheidend sein, was Gott über dein Leben sagen wird. Es wird nicht entscheidend sein, was wir über uns selbst sagen. Und Jesus macht das sehr klar in der Stelle, wo er sagt, viele werden sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen und so weiter und so fort. Die sagen etwas über sich selbst aus, aber sie wurden niemals von außen bestätigt. Das ist dieses Problem. Er sagt, ich habe euch nie bestätigt. Ich kenne euch gar nicht. Aber schlussendlich entscheidet über unsere Identität Gott. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du glaubst, dass Jesus für dich gestorben und auferstanden ist, wenn du glaubst, dass deine Sünde bezahlt wurde durch dieses einmalige und vollbrachte Werk am Kreuz, dann sagt Johannes 1, bekommst du das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Und dieses Recht musst du ergreifen, Tag für Tag. Und glauben, dass das gilt. Glauben, dass das, was Gott sagt, stärker ist als das, was dein Gefühl sagt, was dein Herz sagt, was die Welt sagt. Was Gott sagt, das gilt. Also, das Zeugnis Gottes ist der zweite Punkt. Die Werke Gottes und das Zeugnis Gottes. Übrigens haben wir ein sehr starkes Zeugnis Gottes durch den Heiligen Geist in unserem Herzen. Der zu unserem Herzen spricht, aber lieber Vater. Dass wir wirklich von Herzen sagen können, ja, ich gehöre zu Gott. Nicht wegen meiner Leistung. Nicht, weil ich keine Fehler mehr mache. Ich gehöre zu Gott, weil ich mich auf Jesus Christus werfe. Und weil mein Herz darauf ausgerichtet ist, ihn stolz zu machen. Punkt 3. Jetzt gehen wir ins Kapitel 6. Da kommt dann noch 2 übernatürliche Geschehnisse. Speisung der 5000, er geht auf dem See. Und das Volk sucht jetzt Jesus. Und Jesus zieht sich zurück. Und die Leute wollen ihn sehen, sie wollen ihn hören. Und irgendwann macht Jesus weiter und sagt, Kapitel 6, Vers 29, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Okay. Er leitet hier eine Sache schon ein und wir werden gleich sehen, wie er argumentiert. Das wird sehr interessant. Der dritte Punkt, den Jesus jetzt macht, ist, was ist mein Ursprung? Woher komme ich? Also die Werke, ne? Wir merken uns, also er tut Werke, sie sagen, okay, ich kann Wunder tun, könnt ihr nicht. Scheint wohl etwas Göttliches damit zu sein. Zweitens, Gott sagt Dinge über mich aus, die er über niemand anderen aussagt. Scheint wohl was Göttliches zu sein. Und jetzt sagt er, ich komme von einem Ort, an dem ihr niemals wart, den ich aber kenne. Und deswegen habe ich diesen Anspruch. Vers 32, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird niemals dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach, murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört hat und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte. Nur der, der von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Okay, ist ein langer Abschnitt jetzt. Was heißt das? Die Argumentation hier ist folgendes. Die Leute sagen jetzt, okay, du bist ja nicht der Einzige, der schon mal Wunder getan hat. Ich meine, Mose hat auch Wunder getan. Und Mose war nicht Gott. Richtig? Man, es gibt ja mehr Leute in der Bibel, die Wunder getan haben. Die sind ja nicht Gott. Also sagen sie ihm, naja gut, also wir berufen uns auf Mose. Und Mose ist größer als du. Und Jesus sagt, nö. Jesus sagt, zwischen Mose und mir gibt es einen Unterschied. Erstens, Mose gab euch keinen Manna, Gott gab das Manna. Mose hat zu Gott gebeten und gefleht, aber Gott gab das Manna aus dem Himmel, nicht Mose. Und dann sagt Jesus, Gott gab mich. Ich komme von Gott. Das heißt, die Ursprungsfrage hier wird geklärt. Sie wollen dann auf seine Familie gehen. Ja, hey, dein Ursprung ist doch Maria und Josef. Und dann sagt Jesus einen sehr provokanten Satz. Niemand hat den Vater gesehen, außer der, der von Gott ist. Niemand hat Gott gesehen. In der ganzen Schrift war klar, dass der, der Gott sieht, sterben muss. Aber das muss man spezifizieren. Gott selber wurde schon gesehen im Alten Testament. Es gibt mehrere Stellen. Der Prophet Hesekiel sieht Gott. Zum Beispiel, wie er auf seinem Thron sitzt. Der Prophet Daniel sieht Gott, wie er auf seinem Thron sitzt. Jesaja sieht Gott. Die Frage ist, sehen sie den Vater? Mose dürfte einen Teil von Gott sehen, wie er in ihm vorübergeht. Und das hat schon dazu geführt, dass sein Angesicht so geleuchtet hat, dass er es verbergen musste. Die Schrift sagt sehr klar, Jesus kam nicht erst ab Matthäus. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Jesus war in der ganzen Schrift präsent. Der wurde nicht erst geschaffen nach Maleachi und vor Matthäus, sondern eben, Johannes macht ja deutlich, im Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Jesus ist unendlich. Er hat keinen Anfang. Das ist ganz wichtig. Er ist nicht erschaffen worden. Jesus ist ewig. Und das heißt, Jesus war in der Schöpfung dabei. Ich meine, das sagt die Bibel auch. Alles wurde zu ihm und für ihn und durch ihn geschaffen. Also Jesus war auch bei der Schöpfung präsent. Jesus ist nicht erst im Neuen Testament. Jesus ist im Alten Testament. Und das Witzige ist, Paulus legt das tatsächlich mit der Moses-Geschichte aus. Er nimmt das Meer, durch das sie hindurchgehen, er nimmt den Stein, aus dem Wasser kommt, und er sagt, das war Jesus. Jesus war schon längst präsent. Das müssen wir verstehen, okay? Jesus ist nicht erst irgendwie, als er Mensch war, da gewesen. Das Besondere an den Evangelien ist nicht, dass plötzlich Jesus da ist. Das Besondere ist, dass Jesus Mensch wird. Er trat sogar vorher schon als Mensch auf. Bei Abraham zum Beispiel kommen drei Männer zu Abraham. Wer war das? Das war Gott. Steht drin. Also Gott konnte auch Gestalt annehmen eines Menschen. Jesus hatte aber nicht Gestalt eines Menschen. Er war Mensch. Vollkommen. Das ist der Unterschied. Das heißt, Jesus war schon längst präsent im Alten Testament. Und deswegen konnte Jesus gesehen werden. Und was hier Jesus im Prinzip sagt, mich habt ihr alle schon gesehen. Den Vater hab nur ich gesehen. Er sagt, mich kennt ihr eigentlich schon, ohne dass ihr es wisst. Jesus weiß ja, er war in der Geschichte da. Jesus kennt Mose. Ich meine, er sagt später über Abraham, Abraham hätte sich gefreut, meine Tage zu sehen. Ja? Jesus sagt, ich kenne Abraham. Ihr Abraham, wer bin ich? Dazu werden wir gleich noch kommen. Ich kenne Abraham. Ihr kennt den Vater nicht. Nur ich kenne den Vater. Nur ich habe ihn gesehen. Krasser Anspruch, oder? Jesus sagt, ich komme vom Vater. Das ist mein Ursprung. Vierter Punkt. Ich muss Gas geben. Kapitel 7, Vers 28. Da rief Jesus, während er im Tempel lehrte und sprach, ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Also er ergänzt das jetzt, was er vorher gesagt hat, und sagt, okay, ihr habt jetzt vielleicht verstanden, woher ich komme, aber der vierte Punkt, warum ich tatsächlich einen Göttlichkeitsanspruch habe, ist, weil Gott mich nicht einfach nur kennt und nicht nur Zeugnis ablegt, er hat mich geschickt. Er hat mich geschickt auf diese Erde. Ich bin nicht von mir selber hier, sagt Jesus. Okay, wir überspringen jetzt einiges und gehen in Kapitel 8 noch am Ende. Als fünften Punkt. Ab Vers 12. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, du legst von dir selbst Zeugnis ab. Dein Zeugnis ist nicht glaubwürdig. Ne, merkt ihr? Sie nehmen jetzt die Worte von Jesus. Ne? Ihr erinnert euch, Jesus hat gesagt, wer von sich selbst Zeugnis ablegt, ist nichts wert. Jetzt sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt und die Pharisäer wollen ganz klug sein. Ja? Ha! Du sagst was über dich selbst, gilt nicht. Etschi-betschi. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, auch wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, ist mein Zeugnis glaubwürdig, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Also Jesus sagt, der Unterschied zwischen uns ist, wenn ihr über euch selbst Zeugnis ablegt, ihr wisst gar nicht, wer ihr seid. Und ihr wisst nicht, wer ich bin. Ich weiß sowohl, wer ihr seid, als auch, wer ich bin. Also darf ich das. Also wieder hier, wir sehen, wie stark Jesus in diesen paar Kapiteln diesen Göttlichkeitsanspruch richtig reinstampft. Ja? Und sagt, diese Regel gilt nur für euch, die gilt nicht für mich. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemanden. Ist auch interessant, ne? Jesus sagt, ich bin gar nicht da, um zu richten, obwohl es an anderer Stelle wieder ein bisschen relativiert. Aber er sagt, ich richte niemand. Ihr richtet die ganze Zeit nach dem, was ihr seht, sagt Jesus. Nach dem Fleisch. Jesus sagt, ich brauche das gar nicht machen. Wisst ihr, warum das Jesus nicht machen braucht? Weil das er schon weiß. Warum verurteilen wir uns gegenseitig? Weil wir uns eigentlich nicht kennen. Das ist der Grund. Wenn du Menschen kennenlernst, ihre Schwächen, ihre Gedanken, ihre Abgründe kennenlernst, weißt du, was du dann lernst? Mitleid. Anteilnahme. Verständnis für seine und für deine Fehler. Es ist sehr leicht, Menschen zu verurteilen, die wir nicht kennen. Angefangen bei Politikern, bis zu irgendwelchen Gewerkschaftlern, bis zu irgendwelchen anderen Leuten. Es ist sehr einfach, sehr bequem, Menschen abzuurteilen, die ihr nicht kennt. Ihr wisst nicht, durch was Menschen laufen. Ihr wisst nicht, was Menschen für einen Mist erlebt haben. Ihr wisst nicht, was Menschen für eine Last tragen, wenn sie alleine sind. Das wisst ihr nicht. Jesus sagt, ich richte niemanden. Aber auch wenn ich richte, dann ist mein Gericht wahrhaftig. Denn ich bin nicht alleine, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Es steht aber auch in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis von zwei Menschen glaubwürdig ist. Ich bin es, der ich von mir Zeugnis gebe, und der Vater, der mich gesandt hat, der gibt auch Zeugnis von mir. Also ihr sagt, ich habe zwei Zeugen. Ich und der Vater. Reicht. Also er ist schon frech hier, ne? Merkt ihr, ne? Er provoziert sie. Da sprachen sie zu ihm, wo ist dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Diese Worte redete Jesus bei dem Opferkasten, als er im Tempel lehrte, und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Wir springen ein wenig weiter. Vers 42. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, dann würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Merkt ihr, wie Jesus alles so zusammenfasst aus diesen letzten Kapiteln? Er nimmt jetzt alle Punkte. Er nimmt seine Werke, er nimmt das Zeugnis des Vaters, er nimmt den Ursprung des Vaters und er fasst es zusammen in dieser letzten Rede. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. Jetzt erreicht die Provokation so ihren Höchstpunkt. Ne? Davor war es schon sehr provokativ. Jetzt geht er in die Vollen und sagt, euer Vater ist der Teufel. Ihr habt den Teufel zum Vater. Was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. Denn er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lüge redet, redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Jesus erwiderte, ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater. Und ihr entehrt mich. Das ist mein Punkt. Ne? Also jetzt gibt Jesus Kontra. Ne? Ah, du hast einen Dämon. Ne? Ich ehre Gott mit meinem ganzen Reden, mit meinem ganzen Leben. Er sagt davor, sagt mir eine Sünde, die ich getan habe. Eine einzige. Ihr könnt nichts vorbringen gegen Jesus, sagt er. Ihr könnt nichts vorbringen gegen mich. Und wisst ihr was? Das gilt für uns genauso. Ich sag dir eines, Menschen haben Jesus nichts entgegenzusetzen. Nichts. Zeig ihnen Jesus, sie finden keinen Punkt. Sie finden keinen Punkt, bei dem sie gerechtfertigt sagen könnten, nee, das finde ich nicht gut. Hab was Besseres. Sie finden nichts. Sie finden nichts. Ich aber suche nicht meine Ehre. Es ist einer, der sie sucht und der richtet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Da sprachen die Juden zu ihm, jetzt wissen wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten. Und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahrt, wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit? Bist du etwa größer als Abraham, der gestorben ist und die Propheten, die sind auch gestorben? Was machst du denn aus dir selbst? Und Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, gilt meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Und doch habt ihr ihn nicht erkannt, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, wäre ich ein Lügner, so wie ihr. Aber ich kenne ihn und ich halte sein Wort. Abraham, euer Vater, freute sich darüber, meinen Tag zu sehen. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist doch nicht mal 50 Jahre alt und du hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf und wollten sie auf ihn werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam. Das ist der Klimax, ja? Dieser letzte Satz. Ehe Abraham war, bin ich. Dieses bin ich im Aramäisch-Hebräischen ist der Name Gottes. Grammatikalisch müsste man ja sagen, ehe Abraham war, bin ich gewesen. Ne, so. Sagt er aber nicht. Er sagt, ego eimi. Ich bin, der ich bin. Das ist ego eimi. Ich bin der Seiende. Und das ist der Name Gottes. Also hier macht Jesus den Sack zu und sagt, ich bin Gott. Ehe Abraham war, bin ich. Warum habe ich euch das alles vorgelesen? Das war jetzt ein sehr langer Bibeltext. Ne? Jetzt habt ihr vielleicht euer Bibellesekontingent für die Woche aufgebraucht. Ist es Sonntag, genau. Geht morgen wieder los die Woche, meinst du, ne? Sehr gut. Warum habe ich euch das erzählt? Erst einmal, wir brauchen die höchste Sicht von Jesus, die es gibt, sonst folgen wir ihm nicht. Wenn Jesus nur ein Kumpel, Freund, Seelsorger ist, dann folgen wir ihm nicht. Weil Jesus ging in den Tod und sagt, folgt mir. Das machen wir halt nicht, wenn wir nicht glauben, dass er wirklich Gott ist. Dass er die höchste Autorität hat. Und warum ist das für uns so wichtig, zu lesen, wie Jesus aufgetreten ist? Weil wir genauso ohne den Göttlichkeitsanspruch auftreten sollten. Petrus sagt zum Beispiel in 1. Petrus 3, wenn Leute uns verurteilen und uns denunzieren, aber wir keine bösen Werke haben, dann ist das gut. Sie haben ja keine Angriffsfläche. Aber wisst ihr, was schlecht ist? Wenn Leute uns ankreiden, weil wir Mist bauen, weil wir blöde Sachen reden, weil wir uns verhalten wie Volltrottel, dann haben sie einen Grund dazu. Und dann können wir sich ausruhen darauf zu sagen, ja, ich werde jetzt verfolgt, weil ich Christ bin. Nee, viele Christen werden verfolgt, weil sie idiotisch handeln. Weil sie lieblos sind. Weil sie verurteilend sind. Weil sie keine Anteilnahme haben und kein Interesse an den Menschen. Niemand will einen Prediger haben, der dich volltextet und kein Interesse an dir hat. Da verurteilen dich die Menschen zu Recht. Das wirst du ja auch nicht, oder? Du wirst auch nicht wollen, dass vor deinem Haus immer ein Muslim wartet und jedes Mal, wenn du rausgehst, textet er dich zu mit seinen Koranversen. Oder die Zeugen Jehovas, bei denen man das Gefühl hat, die müssen das halt machen. Wenn es keine Angriffsfläche gibt, wenn wir sagen können, wir folgen Gott, wir haben das Wort Gottes, wir glauben daran und Gott bestätigt uns durch seinen Sohn Jesus Christus. Er sagt, wir sind seine Kinder. Er sagt, wir sind vergeben. Er sagt, wir sind gerettet. Und wir folgen Jesus nach und wir repräsentieren Jesus in dieser Welt. Hat niemand eine Angriffsfläche dagegen. Er kann nichts finden dagegen. Und diese Kraft von Jesus, dieser Anspruch von Jesus, den wir nutzen können, um von ihm zu erzählen, der wird dazu führen, dass Menschen die Wahrheit finden. Amen.